2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstagabend und 19.10 Uhr ist schon über eine Stunde vorbei und der magische FCSP spielt gerade parallel zur Aufnahme des Pokalspiels in Homburg. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vom Auswärtsspiel des FCSP beim VfL Osnabrück. Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstagabend, den 9.12. um 20.30 Uhr am Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück statt. Es spielen dabei der Tabellenletzte aus Osnabrück gegen den Tabellenführer vom Millerntor. Millerntor. Ach, Gottes Willen. Das fängt ja gut an heute Abend.
Ach, nee.
Das letzte Duell beider Mannschaften fand am 21.03.2021 ebenfalls in Osnabrück statt und endete mit einem 1:2 für uns durch die Tore von Omar Marmouche und Guido Burgstaller. Mein Name ist Kasche und bei Twitter und sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir nun am Samstagabend in und gegen Osnabrück antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Es gab 26 Duelle der beiden Teams in der heutigen zweiten Liga. Es gab noch ein paar Duelle davor in der Regionalliga und Oberliga Nord und sowie zweiten Liga Nord. Aber da schweige ich jetzt erstmal drüber. Unsere Bilanz in der zweiten Liga ist sehr ausgeglichen. Wir gewannen 7 dieser Duelle, verloren 8-mal und spielten 11-mal unentschieden. Auswärtsbilanz ebenfalls ausgeglichen. Hier stehen 3 Siegen für uns, 4 Niederlagen und 6 Unentschieden gegenüber. Meinen Gast kennen einige unserer Hörer vielleicht als Gast des Rasenfunkes. Für die anderen stellt sie sich ganz, ganz kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum VfL gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ich bin Susanne Vetter, Sportchefin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, berichte deswegen auch über den VfL Osnabrück schon seit Jahren natürlich. Und die dritte Frage, was war das nochmal? Sag mal schnell.
Naja, wie beschäftigst du dich mit deinem Verein? Hast du jetzt gerade schon so ein bisschen...
Habe ich damit schon beantwortet, denke ich, genau.
Ja, genau. Ja. Super. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Jetzt hatten wir unsere kleinen technischen Startfähigkeiten mal unter den Tisch fallen lassen. Sag mal, so als Journalistin beim VfL Osnabrück, ja, man denkt ja immer so, das ist ja auch so Provinz und es ist nicht so viel zu tun, aber so richtig langweilig wird es ja jetzt nie, ne? Jetzt auch mit der Krise, die ihr, oder der Ergebniskrise, die ihr im Verein hattet, da rumort es doch schon ein bisschen in der Fanszene, oder?
Ja, also erstmal dir vielen Dank für die Einladung und es geht nicht nur um die Fanszene, in der es hier rumort, sondern mit dem VfL ist es tatsächlich nie langweilig. Es ist immer ein stetiges Auf und Ab. Der VfL kann nicht normal, das hat man auch am Aufstieg letztes Jahr gesehen. 90. plus 6, beide Tore in der Nachspielzeit, Spiel gedreht, den Aufstieg noch realisiert. Also der VfL ist immer gut für Herzschlag und für... das musst du jetzt rausschneiden.
Das machen wir nicht.
Ja, geht das?
Hier wird nicht geschnitten. Das war alles drin.
Ja, sorry.
Authentizität, Susanne.
Authentizität. ich hatte hier gerade nochmal was Technisches, was abgeschmiert ist. Ja, also der VfL ist immer... Der VfL ist immer gut für Herzschlag und für einen hohen Puls bei seinen Anhängern und natürlich auch bei denen, die darüber berichten.
Ihr seid, wie viele Menschen hast du in der Redaktion, die mit dem VfL arbeiten?
Ja, wir sind so 4, 5 VfL-Reporterinnen, Reporter, die sich nicht jetzt jeden Tag mit dem VfL, also es beschäftigt sich nicht jeder von denen jeden Tag mit dem VfL, aber wir wechseln uns auch ab. Ich finde es auch ganz gut. Gibt ja manche Zeitungen, da ist man dann quasi mehr oder weniger jeden Tag nur da, Alleinunterhalter und steht da jeden Tag am Trainingsgelände. Also wir wechseln uns ab, was auch ganz gut ist, glaube ich, um mal immer eine andere Sichtweise reinzubekommen. Aber wir besetzen zum Beispiel auch die meisten Spiele oder fast alle Spiele mit 2 Reportern, sowohl zu Hause als auch auswärts. Das ist schon manchmal so, dass dann Vereine des Gegners anrufen und fragen, seid ihr euch sicher, dass ihr mit so vielen kommt? Und wir sagen, jupp. Es ist schon vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber der VfL ist hier ja ein Leuchtturm der Stadt und ein wichtiger Verein und hat ein großes Interesse und deswegen berichten wir natürlich auch ziemlich viel über ihn.
Das macht ihr ja jetzt nicht nur in der Print- und Online-Version, sondern ihr habt auch einen, ich glaube, den reichweitenstärksten Podcast zum VfL Osnabrück, das Brückengeflüster, den Brückengeflüster-Podcast. Das Brückengeflüster. Genau. Du sagtest, ihr hattet heute Abend noch eine Aufnahme gehabt.
Kurz vorher, also ich war für 5 Minuten raus aus dem Studio, habe mir einen Kaffee geholt. Davor waren wir mit 2, 3 Fans zusammengesessen. 2 waren hier im Studio und einen hat mir zugeschaltet. Vertreter der Fans hier aus Osnabrück, von der Violet Crew, von den Ultras war eine Person da. Dann war noch jemand vom Fanprojekt da und auch noch jemand von der Fanabteilung. Also das war spannender Podcast und wir haben da über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Unter anderem natürlich auch, wie Sie im Moment die sportliche Situation beim VfL einschätzen.
Okay. Wenn wir jetzt so ein bisschen auch, wie schätzen die deine, wie haben denn deine Gäste die sportliche Situation eingeschätzt?
Also, es mag jetzt vielleicht für ein bisschen Erheiterung sorgen, weil vorhin auch einige ein bisschen schmunzeln mussten dabei, aber der Vertreter der VC, der Violet Crew, hat sein Statement gestartet mit, dass O bei Osnabrück steht für Optimismus.
Also, und das V für verlieren? Oder?
Also so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und sie stehen natürlich zu dem Verein, begleiten ihn auch weiterhin. Man hat es gesehen, 6.000 waren auf Schalke mit dabei, 4.000 werden mit Sicherheit auch in Berlin dabei sein. Natürlich ist der Optimismus im Moment gebremst und natürlich ist es schwierig und natürlich weiß auch jeder Fan, die Lage einzuschätzen beim VfL, und wenn man auf die Tabelle blickt, weiß man, dass man ganz schön tief unten drin steckt im Keller. Aber wie gesagt, der Optimismus stirbt dann zuletzt.
Dann empfehle ich den Hörern und Hörern unseres Podcasts natürlich auch die neue Folge vom Brückengeflüster euch um mal anzuhören. Verlinke ich euch in den Shownotes. Und da passt eigentlich jetzt auch eine ganz gut die Frage von Sir Henry auf Twitter zu. Der sagte so, wenn wir jetzt mal so auch aus der Fanszene gucken, was sind denn regional die Konkurrenten, mit denen man sich misst? Ist Bielefeld oder der Feind oder eher Hannover wegen Niedersachsen? Oder ist es aufgrund der Münster wegen der räumlichen Nähe? Ne? Das ist ja dann nur eine S-Bahn-Station entfernt sozusagen.
Ja, quasi. Ein bisschen mehr, aber ja, also eher man blickt da immer drauf, wobei jetzt hat man schon längere Zeit keine Begegnung mehr gehabt mit Preußen Münster. Kann natürlich in der nächsten Saison wieder kommen, aber da ist ja noch ein bisschen hin.
Ja. Kommen wir mal so langsam ins Sportliche. Die erste Saisonhälfte neigt sich so jetzt auch so dem Ende zu. Ich würde gerne mal mit dir besprechen, wer so eine Bereicherung ist und wer noch so ein bisschen Potenzial nach oben hat. Euer Aufstiegscoach Tobias Schweinsteiger war wohl keine Bereicherung und den habt ihr vor 2 Wochen gegen Uwe Koschinat getauscht. Es gab aber noch eine Frage zu eurem Spielstil unter Steiger von Tim. Und er fragte, ist der VfL Osnabrück auch mit dem bisher gezeigten Fußball in die zweite Bundesliga aufgestiegen oder gab es Veränderungen im Spielstil zwischen letzter und dieser Saison?
Also doch, da gab es schon Veränderungen. Bevor wir da hinkommen, möchte ich nur noch mal sagen, naja, der VfL ist mit Tobias Schweinsteiger aufgestiegen. Also sprich, er war schon lange Zeit auch eine Bereicherung hier und hat auch der Stadt beziehungsweise der Stadt im VfL hat es mit ermöglicht, dass der VfL wieder aufgestiegen ist und dieses Wunder, was wir hier am Anfang schon gesagt haben, auch geschafft hat. Aber ja, es gab jetzt schon einige Veränderungen, die auch damit zu tun hatten, dass man so das Gefühl hatte, der VfL kann mit dem Fußball, den er letztes Jahr hauptsächlich gezeigt hat, wo er ja sehr stark in dem 4-3-3 war. Natürlich haben sie auch da schon flexibel gespielt, aber man hat so ein bisschen gesucht, man hat dann mal umgestellt, mal auf Doppelsechs, mal eine Sechs, mal mal mit einer Dreier-Fünfer-Kette, mal doch wieder mit einer Viererkette, mal jetzt zwei Spitzen, zuletzt dann unter Kuschinat. Aber das hat ja auch Schweinsteiger mal versucht und so richtig das Mittel oder das gefunden, wo man sagt, so da hat die Mannschaft jetzt Stabilität und da kann sie ihre Stärken zeigen. Das ist eben halt nicht, zumindest auf Dauer nicht passiert.
Okay. Ihr habt ja auch so im Sommer eigentlich so einen schönen Aderlass gehabt. Ne? Das sind Spieler wie Köhler, Simkala, Traoré, das sind ja schon Leistungsträger. Die haben euch in der Sommerpause verlassen. Hinzu sind unter anderem auch drei Spieler, die wir von St. Pauli-Seite natürlich auch kennen, die bei uns gespielt haben. Christian Conte, Kwasi Wried, John Verhoek und natürlich sagt dem einen oder anderen auch Michael Cuisance etwas, ne, der schon bei Borussia Mönchengladbach und FC Bayern gespielt hat und Olympique Marseille, glaube ich, auch. Ihr hattet das ja auch so, diese Personalsituation auch ein bisschen so in der letzten Folge vom Brückgeflüster mit dem Sportdirektor Amir Shapur Sadeh angesprochen, den einige vielleicht auch noch aus seiner Hamburger Zeit kennen, vom Niedendorfer TSV oder vom ETV. Das ist ja, da habt ihr ja auch die Frage nach den Führungsspielern gestellt. Sind zu wenig Spieler in der Kabine, die vorangehen? Dazu hatte, glaube ich, auch Koschinat heute noch ein Interview im Kicker, glaube ich, soweit wie ich das gesehen habe. Sind denn da zu wenig Spieler in der Kabine, die vorangehen?
Ja, also Uwe Koschinat hat das in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt bestimmte Spieler in die Verantwortung nimmt und er will auf eine ganz klare Führungsachse bauen. Und da hat er unter anderem überraschenderweise für einige vielleicht Philipp Kühn genannt, den Torhüter, und hat aber sofort dann auch gesagt, Moment, das bedeutet aber nicht, dass ich Lennart Grill jetzt auswechsle, sondern ich möchte, dass der in der Kabine jetzt Verantwortung übernimmt. Hat auch John Verhoek genannt, der bislang, wir hatten ihn gerade angesprochen mit einer St. Pauli-Vergangenheit, der bislang keine, zumindest auf dem Feld tragende Rolle gespielt hat. Jetzt Schalke ist er das erste Mal in der Startelf gestanden. Natürlich Timo Beermann, der Kapitän. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Der hat einen Knöchelbruch erlitten in der Vorbereitung. Und hat dann lange pausieren müssen, war dann wieder zurück, hat sich schneller zurückgekämpft als nach seinem letzten Knöchelbruch, aber hatte dann jetzt muskuläre Probleme zuletzt und hat heute wieder nicht trainiert und ist wahrscheinlich dann auch keine Option für Spiel St. Pauli. Und das ist schon auch ein entscheidender Faktor, weil er eine Figur ist, der erstens hier als jemand, der beim VfL ausgebildet worden ist, aus der Region kommt, der dann aber auch lange in Heidenheim Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat, der diese Mannschaft führen kann, auch in der Kabine das wahrnimmt, auch wenn er jetzt nicht spielt. Aber natürlich ist es was anderes, ob dieser Kapitän auf dem Feld steht oder nicht. Ja. Und ja, der VfL hat vor allem auch mit Sven Köhler im Zentrum eine Führungspersönlichkeit verloren, der sehr lautstark war, sehr viel dirigiert hat. Manchmal war es schon so, dass wir dass man beim Beobachten gesagt hat, es ist jetzt aber schon ein bisschen drüber. Aber
erinnert mich an mich in meinen besten Zeiten.
Genau. aber jetzt merkt man halt, ja, das fehlt so. Also es sind sehr viele Persönlichkeiten, die eher stiller sind, leiser sind. Max Mittalhammer ist jetzt nicht so der Lautsprecher. Robert Tesche ist zwar Führungsfigur auch im letzten Jahr gewesen, aber auch jemand eher, der jetzt nicht über die klare Ansage kommt. Wenn man viele Spieler in der Mannschaft hat, die jetzt nicht so die Zweitliga-Erfahrung auch vor allem haben, und es hat der VfL, dann fehlt diese Kommunikation manchmal, zumindest wenn wir auch von außen drauf blicken. Und offensichtlich ist es ja auch etwas, was zumindest jetzt Koschinat sehr früh gesagt hat, dass er da mehr Spieler in die Verantwortung holen will.
Das wenn wir jetzt mal über Verantwortung reden, ist ja auch ein bisschen die Verantwortung von eurem Sportdirektor gefragt. Da hat Gyo MRC auf Twitter nochmal gefragt, wie wird Amir Shahrozadeh denn eigentlich gesehen jetzt? So, der Schweinsteiger hatte ja nach seiner Entlassung auch ein bisschen so Kritik an der Kaderzusammenstellung geübt, woraufhin Shahrozadeh gesagt haben soll, dass ein Wochenende ohne Trainerheimreise nach Niederlage sicherlich besser gewesen wäre. So ein bisschen kleiner Zickenkrieg jetzt so. Ja. Aber wie wird er denn jetzt gesehen? Ich meine, wie du hast es im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, er hat schon sehr, sehr viel bewegt im Verein. Aber muss ich jetzt trotzdem Kritik gefallen lassen, oder?
Auf jeden Fall. Also er steht stark in der Kritik und es ist nicht das erste Mal. Er war auch in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison im Winter in der Kritik gestanden. Und dann, man darf das nicht vergessen, vor ungefähr einem Jahr haben wir damals ein Videointerview mit Schweinsteiger gemacht und da hat er den Abstiegskampf ausgerufen. Also das war kurz vor der kurz vor dem Ende der Hinrunde beziehungsweise der Winterpause und man hat dann gegen Meppen gespielt, hat dort gewonnen und danach kam dann nach der Winterpause, völlig untypisch für den VfL übrigens, kam dann auf einmal die Mannschaft ins Rollen und hat eben diesen Aufstieg noch realisiert. Und auch damals stand er schon in der Kritik, jetzt ist sie natürlich heftiger und weht im Moment durch Osnabrück nicht nur ein eisiger Wind hier am Trainingsplatz oft, sondern halt eben auch in den Fanforen. Und er bekommt schon da einiges vorgehalten. Andererseits muss man eben halt auch konstatieren, er hat aus dieser Mannschaft, als er kam, es gab zu dem Zeitpunkt keine sportliche Leitung, der Geschäftsführer Sport Benjamin Schmedes war nicht mehr da, der Trainer Daniel Scherning war schon verpflichtet, aber auch zwei Spieler, unter anderem Traoré und Simakala, aber danach hatte er dann die Kaderplanung übernommen und hatten eine Mannschaft mit den Trainern aufgebaut, die dann eben den Aufstieg zwei Jahre später realisiert hat und schon in der ersten Saison auch oben mitgespielt hat. Also die Frage war, wie er gesehen wird, eben sehr auf unterschiedliche Art und Weise.
Okay. Sag mal, das wird natürlich bei euch bei euch auch immer der Name Erik Engelhardt, ne? 5 Treffer, insgesamt 6 Scorerpunkte. Muss der eigentlich alleine die Offensive tragen oder kommt da noch was? Weil quasi Vrid findet quasi nicht so wirklich statt. Christian Conte war am Wochenende nicht mehr im Kader. Wie sieht es denn da aus bei euch? Weil ihr seid ja jetzt nicht so treffsicher.
Ja, Christian Conte war leider auch nicht treffsicher, als er im Kader war. Aber das hatte damit nichts zu tun, sondern dass er gegen Schalke nicht dabei war. Meines Wissens nach hatte er eine Erkältung in der letzten Woche und wurde deswegen auch nicht, unter anderem nicht nominiert. Mhm. Und es lastet viel auf den Schultern von Erik Engelhardt im Moment und es ist auch mit ein Grund, warum Kuschinat eben jetzt mit einer Doppelspitze agiert hat und mit John Verhoeke hat ganz klar gesagt nach dem Spiel, wir brauchen eine Entlastung auch für Erik, wir brauchen jemanden, der ihn da unterstützt und deswegen möchte er auf diese Doppelspitze setzen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das gegen St. Pauli nochmal probiert.
Mhm. Ihr müsstet ja eigentlich, du hattest ja auch noch Robert Tesch erwähnt, eigentlich genügend Qualität noch im Kader haben, um nicht auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen. Ich habe mich dann nochmal mit Tim ausgetauscht, der hat nochmal in die Daten reingeguckt. Mhm. Aber da lügen Zahlen ja auch nicht so. Ne? Ihr seid in einer Position Platz 1 auf der Tabelle, nämlich gewonnene Zweikämpfe. Das heißt also, Kampf wird angenommen und wird auch ordentlich geführt.
Das ist nach Pauli gar nicht so gut, ne?
Nee, da sind wir ziemlich schlecht, aber für euch reicht es ja anscheinend, ne?
Genau. Für viele andere in der Liga auch.
Ja, das sieht man ja dann immer wieder. Mhm. Genau, aber Osnabrück hat den niedrigsten Expected Goals-Wert aller Teams. Und das mit einigem Abstand. Das zeigt sich ja auch in den erzielten Toren. Dazu sind sie mit Hansa die beiden einzigen, also Teams, die einen gegnerischen Expected Goals-Wert von gegen sich als, von mehr als 30 aufweisen. Mhm. Was schon erschreckend ist. Ja. Ja. Das, und am Ende dann damit zu sagen, das sind deutliche Hinweise, dass sie zu Recht da unten stehen. Laut der Expected Points sind sie tatsächlich abgeschlagenes Schlusslicht. Ihr habt 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da würde ich jetzt gerne noch mal die Frage von JB auf Twitter einfließen lassen. Hat Osnabrück noch Chancen, den Abstieg zu verhindern? Und kriegen wir spielerisch irgendwas von Osnabrück zu sehen?
Am Samstag oder in der Rückrunde?
Also ich würde ja mal sagen, dass man einem Trainer, also Kortin hat, der braucht ja 4 bis 5 Wochen Zeit, um überhaupt seine Sachen zu implementieren. Also das würde ich jetzt am Wochenende nicht mehr sehen, glaube ich.
Deswegen, also ich glaube tatsächlich auch, dass man jetzt darauf baut, diese beiden Spiele, sicherlich hofft man, gerade jetzt Hertha und St. Pauli, das ist immer so, ich meine, ich kenne den VfL jetzt auch schon lange und es war häufig so DFB-Pokal, Bremer Brücke, Flutlicht und so, ne? Großer Name, kann man eine gewisse Atmosphäre schaffen, in der es knistert und in der man dann auch eine Überraschung hinbekommt. Siehe gegen HSV, na gut, gegen HSV haben sie die letzten Jahre eigentlich immer gewonnen zu Hause, aber dieses Spiel ist ja das Einzige, was sie in der Saison gewonnen haben und zu Hause. Und von daher, auf diesen Effekt baut man vielleicht auch, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man eben darauf baut, im Winter jetzt zu gucken, dass man da eine Trendwende einleitet. Es wird schwer, keine Frage. Und das Hauptproblem ist, glaube ich, im Moment auch, du hast es gerade angesprochen, diese Gegentreffer, diese vielen, vielen Gegentreffer, die dann immer wieder passieren, durch Fehler, und ich habe es hier mal rausgesucht, also 25 der 37 Gegentreffer kassierte der VfL auch in der zweiten Halbzeit. Und das ist etwas, wo Kuschinat jetzt ansetzen will, auch gemeinsam mit Amir Shahrouzadeh, der das im Moment das am meisten kritisiert hat zuletzt auch, dass es an physischer Substanz sozusagen und an der Laufleistung auch mitliegt. Und das
sieht man auch bei den gelaufenen Kilometern, seid ihr auch.
Genau.
Relativ weit hinten.
Bei den gelaufenen Kilometern, bei Sprints und. Also da ist im Moment, in diesen, Shahrouzadeh hat es neulich ausgedrückt, in den talentfreien Bereichen auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und das ist etwas, was auch so der Knackpunkt war, weil du vorhin gefragt hast, Shahrouzadeh und Schweinsteiger, du hast es als Zickenkrieg genannt. Es ist halt so, der eine sagt natürlich, der Kader gibt's vielleicht nicht her, der andere sagt, ja, aber die Laufleistung können wir verbessern. Also, ne, da werden wir dann sehen, nach der Winterpause auch, ob die Vorbereitung dann da im Winter reicht, um da nochmal vielleicht was draufzupacken. Und dann die Lücke zu schließen und eine auf jeden Fall bessere Rückrunde als eine Hinrunde zu spielen.
Gibt es denn jetzt trotz der, die Hinrunde oder bevor wir zum Spieltag kommen, diese Hinrunde jetzt mal rekapitulieren, gibt es noch positive Überraschungen im Kader, die auch mal so ein bisschen aufblitzen lassen, so hey, da sind Spieler, die haben mich überrascht oder sind Situationen, die wir gut gelöst haben?
Also die gab es immer mal wieder, unter anderem zum Beispiel beim Spiel gegen den Hamburger SV, als Jannis Wulff plötzlich wieder da war, der Aufstiegsheld von 90+6, der das Tor gemacht hat. Der ist mittlerweile aber im Moment gerade wieder ein bisschen abgetaucht. Michael Cuisance, du hast ihn vorhin angesprochen, als er kam, dachte man, oh, der macht jetzt viele um sich herum besser. Im Moment ist es eher so, dass er sich so ein bisschen der Form der anderen anpasst. Also es gibt immer mal wieder Spieler, die in dem Kader auch sind, wo man sagt, na, die haben dieses Potenzial, vielleicht auch jetzt ein John Verhoog, wenn er fit genug ist, auch für 90 Minuten, um dann vielleicht nochmal einen Impuls zu setzen. Einige setzen auch eine Hoffnung auf die Rückkehr dann von Timo Beermann, wie gesagt, der Kapitän, der ja die Führungsfigur ist in dieser Mannschaft. Mhm. Und ich glaube, dass viele eher die Hoffnung auf ihn setzen.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kerwida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich euch das Schieper Idaho Jam vor. Das Schieper Idaho Jam schmeckt herrlich nach Minze, Beeren und Zitrus. Die Biere der Schieper-Serie werden identisch eingebraut. Einzig die Hopfensorte ändert sich. Dabei begebt ihr euch beim Genuss der Biere auf eine Reise zu den verschiedensten Hopfenanbaugebieten der Welt. Gönnt euch das mal. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Schieper Idaho Jam findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir kommen jetzt mal zum Spieltag. Ich gehe mal von einem ausverkauften Stadion am Samstagabend in der Bremer Brücke aus, trotz Tabellenplatz 18, oder? Wir werden mit einer ganzen Menge Menschen anreisen, gehe ich auch mal von aus, obwohl es jetzt Dienstag, ich weiß jetzt noch nicht, was auf der PK verkündet wird, wie viele Karten noch zurückgegangen sind, aber ich gehe mal davon aus, dass der Auswärtsblock auch relativ rappelvoll sein wird.
Ausverkauft.
Du wirst ja im Stadion sein, sicherlich, ne? Dann auf der Pressetribüne oder sitzt du woanders?
Diesmal bin ich auf der Pressetribüne. Ich bin auch hin und wieder manchmal im Stadion, das mache ich mal ganz gerne, dass ich mich in die Ostkurve stelle, jetzt nicht mitten rein, aber also da, wo die Fans des VfL, die Ultras auch stehen, sondern eher so ein bisschen am Rand der Ost oder auch mal auf dem Affenfelsen. Ich mache das ganz gerne, um mal so eine andere Perspektive wahrzunehmen vom Spiel. Und diesmal bin ich aber auf jeden Fall auf der Pressetribüne. Das ist Nord, relativ weit oben, und werde mit meinen Kollegen berichten.
Okay, bevor wir zu eurem System und der möglichen Dienstags möglichen Aufstellung kommen. Gibt es denn Spieler, die bei euch fehlen werden? Verletzt und rot gesperrt, gelb gesperrt?
Gesperrt ist im Moment keiner. Es gab zuletzt zwei Sperren mit Gnase und mit Cuisance. Cuisance hatte gelb-rot kassiert und Gnase 5 gelbe. Aber die sind wieder zurück. Ist ja auch jetzt aktuell meines Wissens nach, glaube ich, keiner gefährdet. Muss ich aber auch nochmal nachgucken. Dürfte sich aber nicht verändert haben zu Schalke. Und verletzt ist auf jeden Fall Timo Beermann.
Okay.
Und
euer Kapitän eigentlich, ne?
Genau, der hat einen Muskelfaserriss. Und jetzt gucke ich gerade nochmal, ich habe mir hier den Artikel des Kollegen, der beim Training war, nochmal rausgesucht von heute. Auf jeden Fall ist auch Erik Engelhardt, glaube ich, heute nicht beim Training gewesen.
Oh,
scheint
erst aber, Dienstag.
Genau, scheint aber, wo habe ich es denn jetzt? Scheint aber fit zu werden.
Okay, das klingt eigentlich, dass ihr fast aus dem Vollen schöpfen könnt, bis auf den Beermann, das wäre ganz gut.
Bei uns. Entschuldigung, eins habe ich noch, Lukas Kunze ist erkrankt.
Okay. Ja, vielleicht hört man das, dass ich auch erkrankt bin, aber ich muss ja auch nicht spielen.
Also Lukas Kunze ist erkrankt, ich habe es gerade nochmal gefunden. Lukas Kunze ist erkrankt, eine zügige Rückkehr in den Trainingsbetrieb steht momentan nicht in Aussicht, hat der Kollege geschrieben. Okay. Und Engelhardt eben allergische Reaktion am Auge, aber das sollte machbar sein.
Ja, das glaube ich auch. Bei uns wird Stand heute nur Scott Banks fehlen, wie die ganze Hinrunde mit Kreuzbandriss. Wie es nach dem Pokalspiel heute Abend aussieht, wird euch dann Tim in seinem Vorbericht mitteilen. Natürlich könnt ihr euch auch die PK von Fabian Hürzeler Ich glaube, die läuft am Freitagmorgen auf den Social-Media-Kanälen reinziehen. So, mit dem Trainerwechsel schließt sich natürlich eine Frage an, die sich auch Tim gestellt hat. War schon zu erkennen, wie sich das Spiel unter Koshinat im Vergleich zu Schweinsteiger verändert hat. Du hattest erwähnt, dass Verhoek quasi als zweite Spitze aufgelaufen ist auf Schalke. Du sagtest, Koshinat möchte gerne eine klare Achse spielen. Hat er denn auch systemtechnisch eigentlich umgestellt schon? Also ja, zwei Spielern spielt, klar, aber hat er sonst noch was geändert?
Genau, also er hat eben mit Verhoek eine zweite Spitze gebracht und was man dann auch schon, ja, was man sehen sollte oder was der Plan war, der auf Schalke noch nicht so ganz umgesetzt wurde, war, dass man eben versucht hat, diese beiden Spitzen auch mit mehr Flanken zu füttern. Hat, wie gesagt, auf Schalke noch nicht ganz so gut geklappt, soll aber wohl auch der Plan sein. Und in der Defensive hat er ja beide Varianten versucht. Also sie haben in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette gespielt, mit Thalhammer, der ja jetzt in die Mannschaft gerückt ist, aber dann eben auf die Innenverteidigerposition und nicht wie zu Beginn der Saison auf der Sechs gespielt hat. Und mit Wiemann und Jempfi. Und okay. Ja, dann den beiden Außenverteidigern mit Aydini und Kleinhansel. Aber er hat auch dann in der zweiten Halbzeit mal auf eine Viererkette gewechselt. Nach dem Gespräch mit ihm zu urteilen, würde ich aber vermuten, dass er mit einer Fünferkette spielt.
Okay, dann mit den Schienenspielern, die quasi nach vorne die Flanken für der Verhoek
und England. Ja,
okay. Genau. Wir werden sicherlich auch wieder mit 5-2-3 spielen, wie immer sehr variabel, wie man das jetzt von uns auch kennt. Wir sind so, ich glaube, dass wir in unserer Aufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auch nicht viel ändern werden. Es sind sicher manuelle Anpassungen, ob er jetzt auf Afolayan spielt oder Metcalf spielt, Philipp Treu oder Ritzka, das sind ja dann immer so punktuelle Anpassungen, die dann für den Gegner gemacht werden. Wir sind in dieser Hinserie noch so ungeschlagen in der Liga. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet?
Im Moment ehrlich gesagt wenig. Ich habe es vorhin schon gesagt, was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich dieses Samstagabend, Bremer Brücke, letztes Heimspiel. Auch vielleicht, dass es nochmal bei den Fans jetzt nach dem Schalke-Spiel gab es zum ersten Mal so eine richtig harte Reaktion der Fans, die auch immer noch hinter der Mannschaft stehen, aber die zuvor eher immer versucht haben, mit aufbauenden Worten mehr zu agieren. Mhm. Nach dem Schalke-Spiel standen die eben in der Kurve und haben dann, also es gab Pfiffe und sie haben gerufen, wir haben die Schnauze voll, was schon ziemlich deutlich war. Und möglicherweise, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen, dass das jetzt eine Reaktion, aber so dieses, da gibt es so ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wo man sagt, naja, vielleicht gibt es eine Reaktion jetzt und vielleicht ist es dann eben Bremer Brücke, Flutlicht, Samstagabend, Fernsehspiel, ja auch was Besonderes. Mhm. Premiere des neuen Trainers, der die Bremer Brücke zuvor ja auch immer schon häufig als Gegner nicht nur wahrgenommen hat und als Gegner hier war, sondern auch gelobt hat. Also ist schon jemand, der auch weiß, wie diese Bremer Brücke funktioniert, dieses Stadion, dass man eben halt diesen Funken überspringen lassen muss. Und vielleicht kann man daraus eine Zuversicht schöpfen, auch wenn es eben, glaube ich, angesichts der Tabellenkonstellation und der Form des FC St. Pauli ein bisschen schwer ist, daran zu glauben.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich erinnere mich noch an mein letztes Mal in der Bremer Brücke. Ich glaube, es waren noch Regionalliga-Zeiten. Wie gesagt, ich mochte Regionalliga-Zeiten, aber ich bin jetzt auch ein alter. Ich bin auch für die Vergreisung der Südkurve mitverantwortlich. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich lass dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
Boah, das ist ja fies.
Natürlich.
Also ich habe jetzt so viel... ich habe jetzt
so nicht so, als ob du nicht so vorbereitet gewesen wärst.
ich habe jetzt so viel darüber gesprochen, dass man doch irgendwie diesen Optimismus noch... Ich sage 1-1.
Das ist das O in Osnabrück.
Optimismus. Das ist O in Osnabrück, ja, tatsächlich. Das
O für Unentschieden.
O für Unentschieden, ja.
Genau. Ich tippe auf ein 1-3 für uns.
Wahrscheinlicher.
Sehe das V im VfL dann eher für ihr verliert. Aber das V steht auch für viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Und ich wünsche euch allen, die zum Spiel gehen, eine gute Anreise. Viel Spaß im Stadion. Susanne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Und jetzt die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. War wirklich sehr angenehm zu doch später Stunde und wünsche euch heute jetzt noch gegen FC Homburg alles Gute. Ne? Die spielen ja gerade. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Und kommt gut an die Bremer Brücke am Samstag. Vielleicht sehen wir uns ja auch dort. Und dann wollen wir mal schauen.
Okay. Tschüss.
Danke. Tschüss.